Thema ist und man sucht händeringend nach einer Geschichte, wie man das einleiten kann. Und die ganze Predigt steht und man weiß einfach, wie leite ich das ein, damit die Leute direkt mitgenommen werden und so weiter. Und ganz selten hat man es, dass man das Thema weiß und einem fallen 100 Beispiele ein, wie man das einleiten kann und man kann sich gar nicht entscheiden. Das war mein Problem, ein bisschen Luxusproblem und ich habe versucht, wie kann ich mich entscheiden? Mein Thema soll sein, und ihr werdet es sehen, ist, dass ich über so Gruppen reden will und was man in der Schule Klickenbildung genannt hat und wie das Evangelium das überwinden kann. Und habe ich darüber nachgedacht, wie kann ich es einleiten, halt diese ganzen Beispiele, bis mir eingefallen ist, dass ich ein Beispiel aus Herr der Ringe nehmen kann. Und es gibt so Gruppen, wenn man ein Beispiel aus Herr der Ringe nehmen kann, sollte man es auf jeden Fall machen. Dann ist die Predigt schon direkt gut. Vielleicht ist Narnia noch ein bisschen besser, aber da fiel mir jetzt nichts ein. Es gibt in Herr der Ringe diese Szene im ersten Film, ersten Buch, je nachdem wie ihr zu Herr der Ringe gekommen seid, wo sich diese Gruppe bildet von Gefährten. Und sie wollen diesen Ring nach Mordor tragen und zerstören und so weiter und so fort. Und es ist so eine bewegende Szene, wie nach und nach diese Helden aufstehen und sagen, ich bin bei dir, ich gehe mit dir. Und dann bildet sich diese Gruppe von 9 Gefährten. Und Gandalf sagt dann noch, der große Zauber sagt, 9 Gefährten gegen 9 Ringgeister. Und man ist richtig dabei. Und man merkt, hier bildet sich eine Gruppe und hier bildet sich eine Identität für, vor allem für den Hobbit Frodo. Und der überhaupt nicht weiß, was los ist. Und der sagt, ich will den Ring tragen, aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich nach Mordor gehen soll. Ich weiß den Weg nicht. Und es bildet sich eine Gruppe. Und die Gruppe gibt ihm Identität. Ich glaube, wir Menschen sind so. Wir Menschen sind so gepolt, dass wir nicht alleine bleiben wollen. Und das ist was Gutes. Wir bilden Gruppen von Gleichgesinnten, von Freunden. Und diese Gruppe gibt uns dann Identität. Gibt uns einen Anhaltspunkt, rauszufinden, wer wir sind, und gibt uns einen Anker auch für das, was wir sind. Und das ist an sich nichts Schlechtes, nur solche Gruppen können ganz schnell sehr exklusiv werden. Ich hatte mal vor einiger Zeit ein Gespräch mit einer alleinerziehenden Mutter und ihre Kinder kamen in das Alter, wo sie langsam das Haus verließen abzeichnete, dass es bald soweit sein wird. Und sie machte sich Gedanken, wie werde ich Gemeinschaft haben, wenn meine Kinder alle aus dem Haus sind. Also fing sie an, darüber nachzudenken und fand in der Zeitung eine Gruppe von älteren Singles, wie auch immer, 50 plus, die sich trafen, einmal im Monat, um gemeinsam kulturelle Veranstaltungen zu besuchen, ins Museum zu gehen, Konzerte zu besuchen. Sie dachte, das könnte ja was sein. Also ging sie zu so einem Treffen und in dem Gespräch erzählte sie mir, das war so komisch, weil niemand mit ihr geredet hat. Das war so eine eingeschworene Gruppe, obwohl sie das in der Zeitung so groß angekündigt haben, war sie total draußen und niemand hat mit ihr geredet und das war so eine Gruppe, die hatten voll Spaß miteinander, waren voll befreundet, aber sie kam überhaupt nicht rein. Und das passiert bei Gruppen ganz, ganz schnell, gerade wenn es eine Gruppe ist, die so eine eingeschworene Gemeinschaft ist, die Dinge teilt miteinander, Erinnerungen miteinander teilt, Überzeugungen miteinander teilt. Und ein Problem ist, dass Gemeinde auch so sein kann. Gemeinde ganz schnell so werden kann. Ich habe vor einigen Tagen mit einem jungen Mann geredet, der erzählt hat, dass er 1,5 Jahre in der gleichen Gemeinde war und niemanden kennengelernt hat. Niemanden kennengelernt hat, nicht reingekommen ist in die Gemeinschaft. Das kann ganz, ganz schnell passieren, dass wir als Gemeinde so eine Gruppe werden und wenn neue dazukommen, Menschen dazukommen, die nicht reinkommen. Und das ist ein Problem. Und ein Teil des Problems liegt daran, dass wir als Gemeinde ja auch zusammenkommen, nicht nur, weil wir uns gerne mögen, das ist schön, aber auch, weil wir eine gemeinsame Überzeugung haben. Wir kommen ja nicht einfach so zusammen am Sonntag, wir beten zusammen, wir hören hier gemeinsam auch Sachen, die Jesus in seinem Leben getan hat, wir lesen in der Bibel, an die wir glauben und wir feiern nachher noch Abendmahl und das ist ein starker Ausdruck davon, dass wir eine gemeinsame Identität haben, dass wir an das gleiche Evangelium glauben und dass uns das verbindet. Das ist auch gut so, dass uns das verbindet, nur es kann dazu kommen, dass in unserem Herzen so ein Überlegenheitsgefühl kommt. Dass wir denken, dass wir in irgendeiner Weise besser sind als andere, weil wir religiöser sind oder weil wir Gott gefunden haben oder was auch immer. Und das ist dann ein Problem. Ich möchte mit uns heute eine Geschichte betrachten aus dem Markus-Evangelium mit euch, in der die Grundvoraussetzungen ähnlich sind. Da geht's auch um Gruppendynamiken, um eingefleischte Gemeinschaften. Ihr könnt aufschlagen, wenn ihr wollt, Markus 7, ab Vers 24. Da geht's um eingefleischte Gemeinschaften und dann kommt Jesus. Und Jesus bricht solche Gruppen auf, weil Jesus sich nicht von Gruppen einnehmen lässt. Weil er dieses Wir-gegen-Sie-Gefühl, das manchmal sich einstellt, aufbricht. weil er uns zeigt, dass wenn wir aus der Gnade Gottes leben, wenn wir jeden Tag aus der Gnade Gottes leben, dann kann es kein Wir gegen sie mehr geben. Ich lese den Text in Markus 7, Abvers 24 bis Vers 30. Markus 7, Vers 24 bis 30. Jesus brach von dort auf und ging in die Gegend von Tyrus. Weil er nicht wollte, dass jemand von seiner Anwesenheit erfuhr, zog er sich in ein Haus zurück. Doch es ließ sich nicht verbergen, dass er da war. Schon hatte eine Frau von ihm gehört, deren kleine Tochter von einem bösen Geist besessen war. Sie kam und warf sich Jesu zu Füßen. Die Frau war eine Griechin und stammte aus dieser Gegend, dem syrischen Phönizien, und sprach Griechisch. Sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus wehrte ab. Zuerst müssen die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, wenn ihnen das Brot wegzunehmen und es den Haushunden hinzuwerfen. Das ist wahr, erwiderte sie, aber die Hündchen unter dem Tisch fressen doch auch die Brotkrumen, die die Kinder fallen lassen. Du hast recht, sagte Jesus zu ihr. Wegen dieser Antwort kannst du getrost nach Hause gehen. Der Dämon hat deine Tochter verlassen. Als die Frau nach Hause kam, lag das Mädchen ruhig im Bett und der Dämon war fort. Ich möchte diesen Text in drei Punkten mit euch betrachten. Mein erster Punkt ist, ein Brot ist nicht mehr als viele Krümel. Ein Brot ist nicht mehr als viele Krümel. Mein zweiter Punkt ist, einige Krümel sind besser als gar kein Brot. Mein letzter Punkt ist, viele Krümel machen ein ganzes Brot. Also mein erster Punkt ist, ein Brot ist nicht viel mehr als ganz viele Krümel. Der Text fängt damit an, dass Jesus steht dort, Jesus brach von dort auf und ging in die Gegend von Tyrus. Im Griechischen steht hier ein Wort, das so viel bedeutet wie, er stand auf und ging. Also Markus macht uns klar, okay, vorher war was und jetzt kommt was anderes. Und Jesus macht das sogar deutlich, indem er die Gegend verlässt und in eine ganz andere Gegend geht. Und das ist das einzige Mal, dass wir lesen, dass Jesus Judäa verlässt, rausgeht aus Israel und in eine in die heidnische Gegend geht. Also Heiden im Sinne von Griechen, von Römern, wo keine oder nur noch wenige Juden lebten. Und wo er interagiert, das erste Mal in Gemeinschaft kommt und das einzige Mal in Gemeinschaft kommt, ins Gespräch kommt mit Heiden. Sonst ist er immer mit Juden und mit Pharisäern und so weiter im Gespräch. Jesus steht auf und geht in eine andere Gegend. Vorher lesen wir, dass Jesus sich mit den Pharisäern gestritten hat. Das ist die Gruppe, mit denen er eigentlich am meisten diskutiert hat, mit denen er am meisten herumgestritten hat, aber mit denen er auch am meisten Gemeinschaft hatte. Und in diesem Abschnitt vorher geht es darum, dass sie bestimmte Regeln hatten, wie man sich zu waschen hat, um rein zu sein vor Gott. Man musste seine Hände auf bestimmte Art und Weise waschen und musste sich jede Woche mindestens einmal und so weiter und so fort. Es gab diese bestimmten Regeln und sie haben gesehen, dass die Jünger das nicht taten und sie sagten, Jesus, wie kannst du überhaupt behaupten, du wärst ein Rabbi? Wie kannst du behaupten, du wärst ein Mann Gottes, wenn deine Jünger alle total unrein sind, auch kultisch, religiös unrein sind? Und Jesus macht sie darauf aufmerksam und sagt, ihr versteht das Wesentliche gar nicht. Ihr versteht das Wesentliche nicht, weil es geht nicht darum, irgendwelche Regeln zu befolgen. Das Problem war nämlich, dass die Pharisäer diese Regeln nicht einfach aus irgendeinem Grund hatten, sondern es ging darum, dass sie so eine Art Grenzmarkierungen waren, um das Volk Gottes von allen anderen Völkern abzugrenzen. Es ging darum, dass sie gesagt haben, das macht uns als Volk Gottes besonders, dass wir diese ganzen Regeln haben, dass wir uns besonders waschen, dass wir den Sabbat heiligen, dass wir den Tempel haben, dass wir den Zehnten geben und so weiter und so fort. Diese ganzen Regeln sollten sie abgrenzen von den anderen Völkern. Und wenn man aus dem heidnischen Volk kam, ein Äthiopier war, ein Grieche war, ein Römer war, und zu der Erkenntnis kam, okay, dieser Gott der Juden, das ist der lebendige Gott, dann konnte man auf eine Weise zum Volk Gottes dazugehören. Man konnte diese ganzen Sachen halten, man konnte sich sogar beschneiden lassen als Mann. Man konnte all diese Dinge tun, aber man wurde nie ein volles Mitglied der Gemeinschaft. Man wurde dann Gottesfürchtiger genannt und man kam auch in den Tempel regelmäßig und man brachte seine Opfer, aber der innerste Kreis des Tempels war nur für Juden, gebürtige Juden, vorbehalten. Das heißt, es ging darum, dass sie sich abgrenzen wollten durch diese Regeln und Jesus tat sie nicht und die fragten, was, bist du überhaupt noch ein Jude? Bist du überhaupt noch Nachfolger des jüdischen Gottes? Und hier geht es mir jetzt nicht darum, hier zu sagen, die Juden haben alles falsch gemacht, die Griechen haben das genauso gut gekonnt übrigens und die Römer. Es geht hier nicht um das Volk der Juden jetzt speziell. Aber das war das Problem, mit dem Jesus konfrontiert war. Sie wollten Jesus irgendwie gerne haben. Sie merken, dass der Leute anzieht, aber sie haben gemerkt, er springt aus ihrer engen Sicht von Gemeinschaft und ihrem auch ihrer In-Group, ihrer kleinen Clique raus. Und er ist anders. Und dann geht er in die Gegend der Griechen, was Juden grundsätzlich eigentlich nicht erlaubt war. Und dann geht er noch in ein Haus von Griechen und redet mit einer Frau als Mann, was niemand machte. Er macht im Grunde alles, was man nicht machen durfte, als In-Group-Klicken-Jude damals. Und das ist spannend, weil wenn wir die Evangelien lesen, dann ist Jesus ganz oft so. Da gibt es diese ganzen Leute, die versuchen irgendwie von Jesus zu profitieren, aber Jesus springt da raus und Jesus sagt, ich lasse mich nicht von euch instrumentalisieren für das, was ihr aus mir machen wollt. Und das ist nicht nur ein Problem in der Bibel, das ist ein Problem heute und das war ein Problem in der ganzen Geschichte. In der Vorbereitung musste ich daran denken, dass wir irgendwann im Geschichtsunterricht über das Dritte Reich geredet haben, die Nazi-Herrschaft und damals die Kirche sich nicht mit Ruhm bekleckert hat, als sie mit den Nazis kollaboriert hat. Und da gab es diese einflussreiche Gruppe im Nazi-Deutschland, die sich deutsche Christen nannte. Und sie haben angefangen zu sagen, dass Jesus gar kein Jude war, sondern, weil das ging ja nicht, gerade unter der Nazi-Ideologie, und um ihre grauenhaften Dinge zu rechtfertigen, haben sie gedacht, Jesus war gar kein Jude, er war der Sohn eines germanischen Legionärs. Und wir saßen da, das waren nicht alles Christen in meiner Klasse, und wir haben sofort gemerkt, das, was die gesagt haben, wer dieser Jesus ist, das hat nichts mehr mit dem Jesus zu tun, von dem wir in den Evangelien lesen. Das hat nichts mehr damit zu tun, aber es ging einfach darum, Jesus zu instrumentalisieren für seine eigene Gruppe. Und um die grauenhaften Sachen zu rechtfertigen, die sie dann rechtfertigen wollten. Und das haben wir heute ähnlich noch, nicht mehr um so grauenhafte Dinge zu rechtfertigen, aber es gibt so viele Bücher über Jesus und da sind Jesus, es gibt Bücher über Jesus als Feministen, der für Frauenrechte einsteht. Es gibt Bücher über Jesus als linksradikalen Revoluzer, der versucht, das System umzuwerfen. Es gibt Bücher über Jesus als konservativen Politiker, der versucht, den Staat und die Steuern klein zu halten. Es gibt Bücher über Jesus von ungefähr jeder Ideologie, die man sich vorstellen kann. Ich habe sogar schon Bücher gesehen, die behaupten, Jesus war ein wohlhabender Fernsehprediger. Gut, es gab kein Fernsehen, aber die behauptet haben, Jesus wäre reich gewesen. Es gibt alle möglichen Sachen und alle versuchen, Jesus irgendwie für sich einzunehmen. Aber es funktioniert nicht. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um für eure Clique als Identifikationsmerkmal herzuhalten. Dafür bin ich nicht gekommen. Am Ende geht es nicht darum, dass wir irgendwelche Grenzmarkierungen aufstellen und unsere Gruppe von allem anderen abgrenzen, sondern Jesus stellt die Frage an die Pharisäer und an uns heute und später im Text sagt, wie stehst denn du vor Gott? Verweis nicht auf deine Gruppe, verweis nicht auf das Brot, wo du als kleiner Krümel dich an den anderen Krümeln festhältst. Heute geht es um die Frage, wie stehst denn du vor Gott? Nicht deine Gruppe. Und nicht das, was dir irgendwie Identität gibt, sondern du und Gott. Wie stehst du da? Das ist die Frage, die er stellt, weil er nicht will, dass wir einfach auf unsere Gruppe verweisen und sagen, ja, aber Jesus, du warst doch Teil von unserer Gruppe und wir haben doch immer auch über dich geredet. Jesus sagt, heute geht's mal nicht um die Gruppe. Ein Brot ist nicht viel mehr als ganz, ganz viele Krümel, die sich aneinander festkrallen. Und sag, wie stehst du vor Gott? Mein zweiter Punkt hat damit zu tun, was dann passiert. Er ist in diesem Haus, Jesus, und es steht sogar da, er wollte gar nicht unbedingt dort Dienst tun, er wollte vielleicht einfach Urlaub machen, Gemeindefreizeit oder so. Aber dann steht da, aber es ließ sich nicht verbergen, dass Jesus da war. Es steht sogar im griechischen Text, nicht nur es ließ sich nicht, sondern er war nicht fähig, sich zu verstecken. Weil da, wo Jesus wirklich da ist, da lässt er sich nicht verstecken. Da, wo Jesus wirklich da ist, da lässt er sich nicht verstecken. Und die Menschen merken, Christen wie Nicht-Christen merken, dass er da ist. Das ist, was der Text an dem Punkt sagt. Und dann kommt diese Frau zu ihm, eine Griechin. Und Markus könnte das nicht deutlicher machen. Er macht dreimal, sagt er, sie war Griechin aus der Gegend von Syrophönizien und sie sprach Griechisch. Das ist ein bisschen dreifach gemoppelt, wie man so sagt. Doppelt gemoppelt, dreifach gemoppelt. Er kennt es nicht, also irgendwie haben wir den Eindruck, Markus will uns deutlich machen, okay, das war keine Jüdin, okay? Sie war Griechin, sie kam aus Syrophönizien, sie sprach Griechisch, okay? Die hat nichts zu tun mit dem jüdischen Volk, mit dem Volk Gottes. Und dann spricht sie Jesus an und sagt, Jesus, meine Tochter ist von diesem Dämon besessen, sie ist krank und ich möchte dich bitten, dass du sie heilst. Und wir denken doch, Jesus wird doch jetzt so reagieren, dass er sagt, ja natürlich, ich komme sofort mit, wo ist sie? Aber Jesus zeigt eine ganz, ganz merkwürdige Reaktion. Das erste, was Jesus sagt, ist, ich kann nicht mitkommen. Weil es wäre falsch, wenn ich das Brot von den Kindern nehme und es den Hunden vorwerfe. Und wir, wenn wir den Text lesen, stehen wir da und denken, was? Ist das der Jesus, den ich sonst immer höre? Und hier sind mehrere Dinge am Werk. Ich möchte das kurz für euch aufschlüsseln. Auf der einen Seite sagt Jesus hier eine Sache, die wir ganz, ganz oft vergessen. Und zwar, dass er in erster Linie der Messias der Juden war. Jesus war der im Alten Testament den Juden versprochene Messias, der kommen wird. Der König aus der Linie Davids. Und manchmal vergessen wir das und machen Jesus zu so einer Art griechischen Philosoph, der noch für uns am Kreuz gestorben ist. Weil wir auch Heiden sind, in Anführungszeichen. Wir vergessen, dass Jesus Jude war und für die Juden gekommen ist. Und das sagt er hier ein bisschen, um ihr zu sagen, vielleicht denkst du hast einen Anspruch auf mich, aber das hast du eigentlich gar nicht. Und dann ist da noch eine andere Sache am Werk, weil im Volk, in den heidnischen Regionen, das lesen wir auch später in der Apostelgeschichte oft, gab es solche Wunderheiler. Das waren so eine Art Ärzte, wenn man sich keinen Arzt leisten konnte. Die hatten den Ruf, dass sie besondere Wunder tun konnten, und wenn man sich keinen richtigen Arzt leisten konnte, weil die waren teuer, ist man da hingegangen, hat denen ein bisschen Geld gegeben und die haben, was weiß ich, was die gemacht haben, irgendwas gemacht und haben dann gesagt, deine Tochter ist geheilt. Und Paulus und Barnabas und Petrus und so weiter, die haben dann in der Apostelgeschichte auch ständig Probleme damit, weil die Leute denken, sie sind so eine Art Wunderheiler. Man kommt einfach, gibt ihnen Geld, um durch sie irgendein Wunder zu kriegen. Und Jesus versucht hier auch, diese Frau, den Glauben der Frau auf die Probe zu stellen und sagt, kommst du nur zu mir, um Wunder zu bekommen? Möchtest du mich benutzen, um an Wunder zu kommen? Bin ich nur ein Mittel zum Zweck für was anderes? Und ich glaube, beide Dinge sind für uns gar nicht so weit entfernt, wenn wir unser Leben angucken, weil ich glaube, dass wir auf der einen Seite auch oft denken, dass wir so eine Art Anspruch auf Jesus haben oder auf Gott haben. Dass wir es für selbstverständlich nehmen, dass er sich uns zuwendet. Heinrich Heine ist bekannt geworden dafür, dass er gesagt hat, Gott wird mir schon vergeben, das ist ja sein Job. Gott wird mir schon vergeben, das ist ja mein Job, sein Job. Und ich glaube, dass wir das vielleicht nicht so aussprechen würden, aber wir haben oft so ein ähnliches Gefühl. Ja, Gott hört schon auf mein Gebet, das ist ja sein Job. Aber wenn wir uns darüber Gedanken machen, was wir damit sagen, wir reden hier von dem Schöpfer der ganzen Welt, von dem der sprach und ist passiert, und wir behaupten, dass wir einfach ein Anrecht haben auf ihn. Und Jesus möchte einen Schritt zurückgehen und sagen, ihr müsst verstehen, ihr habt eigentlich kein Anrecht auf mich. Ihr habt nicht irgendein Recht euch erworben, indem ihr als Menschen geboren wurde, dass ich da bin. Und gleichzeitig benutzen wir Jesus auch oft, glaube ich, ich mache das jedenfalls immer wieder leider, als eine Art Mittel zum Zweck. Ich versuche ihn zu benutzen, um etwas anderes zu bekommen. Ich weiß nicht, was es bei euch ist, das kann ja alles Mögliche sein, ein tolles Leben, eine gute Ehe, einen schönen Job oder ganz fromm, ewiges Leben. Wir wollen nicht Jesus eigentlich, sondern wir wollen durch ihn irgendwas anderes haben. Und Jesus sagt, was ich eigentlich möchte, ist, dass ihr zu mir kommt wegen mir. Dass ich nicht für euch ein Mittel zum Zweck bin, sondern dass ihr zu mir kommt wegen mir. Das ist dieser Satz, wegen dem wir erstmal stoppen. Was aber vielleicht noch ein bisschen beeindruckender, noch beeindruckender für mich jedenfalls ist, ist die Antwort, die die Frau gibt. Weil wenn Jesus das zu mir gesagt hätte, ich bin ziemlich sicher, dass ich dann gesagt hätte, Moment mal Jesus, das ist jetzt ein bisschen unfair, mich hier als Hund zu bezeichnen. Ich kann mir keine Kultur vorstellen, in dem das ein Kompliment ist. Warum bist du gleich so aggressiv? Ich habe dich nur was gefragt. Die Frau zeigt ein erstaunliches Maß an Selbsterkenntnis in ihrer Antwort. Weil sie wehrt sich. Wir lesen nichts davon, dass sie sich gegen dieses Bild wehrt. Sie nimmt das Bild für sich sofort an. Sie sagt, ja Jesus, du hast ja recht. Vor dir bin ich nicht viel mehr als ein kleines Hühnchen, das unter dem Tisch sitzt und um Brotkrumen bittet. Wir wissen nicht, mit welcher Herzenseinstellung sie gekommen ist. Zumindest wissen wir, dass in dieser Begegnung mit Jesus etwas lag, wo sie erkannt hat, ja, ich kann ihm nichts bringen. Ich bin vor ihm nicht viel mehr als ein Hündchen, das unter dem Tisch sitzt und um Brotkrumen bittet. Und gleichzeitig ist sie sich bewusst, ein paar Brotkrumen, die Jesus fallen lässt von seiner Gnade, sind besser als nichts. Und sie zeigt mit dieser Antwort, die sie gibt, dass es ihr nicht einfach nur um irgendwas geht, sondern sie zeigt, dass sie alles, was sie hat, und sie weiß, dass das nicht viel ist, auf Jesus wirft. Sie zeigt damit, dass sie erkannt hat, ihre letzte Hoffnung, die sie hat, ist Jesus. Dass er für sie nicht nur einfach irgendein Wunderheiler ist und sie kommt und versucht, ihn irgendwie zu überzeugen, dass er... Nein, sie kommt zu Jesus, weil sie weiß, ich habe keine andere Hoffnung mehr als diesen Jesus. Als diesen Jesus. Und ich, Jesus, ich bitte dich. Ich bin nicht mehr als ein Hühnchen unter deinem Tisch und bitte dich um Brotkrumen. Und ich bitte, ein wenige Brotkrumen sind besser als gar kein Brot. Ein paar wenige Brotkrumen sind besser als gar kein Brot. In der Vorbereitung bin ich wieder über ein Gedicht gestoßen, das Martin Luther geschrieben hat, das ihr findet unter verschiedenen Namen. Entweder unter Das ist mein Glaube, Das soll mein Glaube sein, Meine Hoffnung, wie auch immer. Das ist ein sehr beeindruckendes Gedicht, das Luther irgendwann geschrieben hat, relativ spät in seinem Leben. Und mich beeindruckt das an Luther immer wieder, dass er weltlich betrachtet relativ viel erreicht hat. Er war in ganz Europa bekannt und als Theologe gefeiert, jedenfalls von der einen Seite Europas. Aber er war sich immer bewusst, dass selbst das ihm vor Gott nichts bringen kann. Und er schreibt folgendes Gedicht. Mir ist bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Diese erste Strophe ist sein Bekenntnis, zu wissen, ich kann vor Gott nichts bringen. Alles, was ich bringen könnte an Gerechtigkeit, bringt mir vor Gott nichts. Ich sehe, dass ich gesündigt habe. Ich sehe, dass ich seine Gebote nicht befolgt habe. Ich sehe, dass ich Menschen verletzt habe. Ich sehe, dass all das nicht, dass ich nicht gerecht bin. Und ich muss verzweifeln, schreibt er dann in der zweiten Strophe. Ich müsste verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder den Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Das Bild, das er hier benutzt, ist das von der blutfrüssigen Frau, eine andere Geschichte in der Bibel, die sagt, ich muss nur das Gewand Jesu berühren, um geheilt zu werden, die auch ihr ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Und Luther benutzt dieses Bild und sagt, alles, was ich tue, ist, ich krall mich an Jesus fest, wo ich ihn halten kann, ich halte mich an ihm fest und ich lasse ihn nicht wieder los. Dann spricht der Herr zum Vater, Jesus, dieses Anhängsel muss auch noch durch. Dieses hier an meinem Fuß. Ist das Bild. Dieses Anhängsel muss auch noch durch. Es hat zwar nichts gehalten und all deine Gebote übertreten, Vater, aber es hängt sich an mich. Was willst? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Das soll meine Hoffnung sein. Und mich beeindruckt Luther bei all den Fehlern, die er hatte, immer sehr, dass er sich seines Lebens lang genau dessen bewusst war, was sich diese Frau bewusst ist. Und was wir manchmal vergessen, was ich manchmal vergesse. Nämlich, dass das unsere Hoffnung ist. In der Erkenntnis, dass wir vor Gott nichts bringen können. Dass wir nicht die Kinder sind, die am Tisch sitzen und das Brot essen. Bleibt uns eins zu tun. Wir krallen uns an Jesus. Wir krallen uns an Jesus fest und sagen, wir haben nichts außer dich. Wir haben nichts zu bringen außer dich allein. Und Jesus sagt, dann komm du auch noch mit. In dem Glauben. Er sagt, für ihn bin ich auch gestorben. Für ihn habe ich auch das Opfer gebracht. Ihm habe ich auch meine Gerechtigkeit geschenkt. Alles, was er tut, ist, sich an mich zu hängen. Dieses kleine Anhängsel muss auch noch mit. Das soll meine Hoffnung sein. Luther bringt hier in dieser einigermaßen poetischen Form zum Ausdruck, was die Frau verstanden hat. Verstanden, dass sie mit allem, was sie hat, und mag es noch so wenig sein, mit ihrem ganzen Vertrauen, das noch existiert, sich auf Jesus wirft und sagt, Jesus, du bist meine letzte Hoffnung. Jetzt bitte ich dich, dass du dich als der gnädige Gott zeigst, der du bist. Und das Großartige mit Gott ist, dass er auf der einen Seite sagt, ja, du hast mir nichts zu bringen. Aber unser Gott und der Gott der Bibel ist ein verschwenderisch liebender Gott. Ein Gott, der verschwenderisch viel seiner Gnade austeilt. Und nach diesem Satz von der Frau, wir können uns fast vorstellen, wie Jesus gelächelt hat. Und denkt man, das war eine gute Antwort. Das war eine wirklich gute Antwort. Und dann sagt er, wegen dieser Antwort Du hast recht, wegen dieser Antwort sollst du nach Hause gehen. Und er gibt dir, was sie gebeten hat. Nicht nur ein paar Krumen. Er gibt das volle Programm. Weil wenige Krumen mögen besser sein als gar kein Brot. Aber Jesus gibt das Ganze. Jesus liebt und Jesus gibt Gnade. Wenn wir das erkennen, wenn wir erkennen, dass wir nichts zu bringen hat, sagt er an dem Punkt, jetzt gebe ich dir alles. Und das ist so großartig an Jesus. Nur, jetzt haben wir da diese Griechin, die mit Jesus dieses krasse Erlebnis hatte. Es gibt noch eine andere Situation in Judäa, wo er einem Griechen begegnet. Und das war's dann. Und Jesus ist der Messias der Juden. Was ist jetzt mit uns? Was ist dann mit uns? Wie kommen wir in die In-Group? Wie können wir Teil von Gottes Volk werden? Weil hier ja jetzt nur diese eine Jüdin war, wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist, wir wissen nicht, ob sie später eine Gemeinde gefunden hat oder vielleicht gegründet hat oder was auch immer. Wir wissen gar nichts, was weiter mit ihr passiert ist. Hier geht es um eine Einzelperson und Jesus fragt, wie stehst du als Einzelperson von Gott? Aber die Frage ist auch, wie kommen wir denn jetzt? Wie werden wir denn Teil von der Gruppe vom Volk Gottes? Und da finde ich so beeindruckend, wie die Geschichte der Bibel später weitergeht, weil es zehn, zwanzig Jahre später, einen Mann gibt mit Namen Saulus. Und der war Pharisäer. Er hat genau das geglaubt, was Jesus angegriffen hat, nämlich, wir brauchen diese Marker, um uns als jüdisches Volk abzugrenzen von allen anderen Völkern. Alle anderen Völker sind verdorben und furchtbar, aber wir halten die Linie. Wir sind an der Front und wir halten die Linie des Gesetzes Gottes. Und wir haben uns diese Grenzmarkierungen aufgebaut, damit wir nicht aus der Gruppe rauskommen. Aber es kann auch niemand reinkommen. Das war zutiefst die Überzeugung von dem Mann Saulus. Er sagt, er war einer der eifrigsten Pharisäer. Und dann begegnet er Jesus. Dann begegnet er Jesus auf dem Weg nach Damaskus und alles ändert sich für ihn. Es ändert sich alles für ihn. In Epheser 2 schreibt er dann, im Epheserbrief schreibt er nicht nur an eine Gemeinde, sondern er schreibt an alle Gemeinden in Kleinasien. Nennt es immer Epheserbrief, weil es wahrscheinlich an Ephesus als große Stadt ging und von da aus in all die Gemeinden in den Dörfern und Städten in der Umgebung geschickt wurde. Das heißt, im Epheserbrief sagt er uns nicht nur Dinge, die für eine einzelne spezielle Gemeinde zählt, sondern für alle Gemeinden. Die großen Wahrheiten, die über die Gemeinde zählen. Und in Epheser 2 schreibt er ab Vers 13, doch jetzt seid ihr, die ihr damals Fernstehende wart, er schreibt an Griechen und sagt, ihr wart nicht Teil des Volkes Gottes, ihr wart damals Fernstehende, aber jetzt seid ihr durch die Verbindung mit Jesus Christus und durch sein Blut zu Nahestehenden geworden. Jetzt seid ihr durch den Tod Jesu Teil vom Volk Gottes. Denn er selbst ist unser Friede, er Jesus, er selbst ist unser Friede, der aus beiden eine Einheit gemacht hat und durch sein körperliches Sterben die Mauer der Feindschaft niedergebrochen hat. Was Paulus sagt und was Paulus Erkenntnis war, ist, dass er sagt, durch den Tod Jesu ist die In-Group aufgebrochen. Und jeder Mensch darf teilhaben, der erkennt, dass er vor Gott nichts zu bringen hat und sich an Jesus klammert. Und das ist die Zugangsvoraussetzung, um Teil zu werden von diesem Volk Gottes. Das ist die Zugangsvoraussetzung, um Teil zu werden von der In-Group. Um an Jesus Christus teilzuhaben, ist die Zugangsvoraussetzung, uns an ihn zu klammern. Und er sagt, ihr seid vielleicht eine Gemeinde aus ganz verschiedenen Hintergründen, aber das ist, was euch eint. Und was er meint ist, wenn wir verstanden haben, dass wir nichts zu bringen haben, wenn wir verstanden haben, dass wir vor Gott nichts zu bringen haben, außer das, was Christus für uns getan hat, dann haben wir gar keine Grundlage, uns über andere zu erheben. Wie kann ich mich über jemand anderes erheben, wenn ich gar nichts Besseres bin als er? Wie kann ich mich für was Besseres fühlen, wenn ich weiß, vor Gott habe ich genauso wenig zu bringen wie er? Paulus hatte verstanden, dass es diese Dimension gab im Evangelium, die sagt, diese Gruppendynamik muss aufhören. Wir müssen aufhören, uns zu verstehen als kleine Gemeinschaft, die sich vereint um eine Kernwahrheit, und dann bauen wir unsere Grenzmarkierung auf. Weil die Grenzmarkierungen uns immer dazu verleiten, uns für was Besseres zu fühlen. Uns irgendwie besser zu fühlen. Ich musste in der Vorbereitung noch daran denken, dass ich, Fußball ist sonst nicht so mein Metier, muss ich zugeben. Ich war zweimal in meinem Leben in einem Stadion und beides mal nur, weil ich eine Karte geschenkt gekriegt habe. Einmal war ich im Stadion bei einem Bundesligaspiel, weil jemand eine Karte übrig hatte. Ich weiß gar nicht, ich glaube Dortmund war es, gegen Duisburg. Mit einem guten Freund von mir, eigentlich eine ganz sanftmütige Seele, ein ganz netter Typ, er kann keiner Friedliege was zuleide tun. Wir standen im Fanblock von Duisburg, er kommt da aus der Nähe, und ich stand da ja als Außenstehender, ich hatte zwar eine Karte, aber ich war nicht wirklich Teil von dieser Gemeinschaft, und ich war erstaunt, wie die Leute gebrüllt haben. Und nicht nur irgendwelche Fangesänge, wie toll ihre Mannschaft ist, sondern sobald jemand von der gegnerischen Mannschaft umgegrätscht wurde oder umgehauen oder irgendwas, dann wurde behauptet, ja, das ist eine Schwalbe, das hat er selbst gemacht. Und wenn der Schiri eine große rote Karte gezogen hat und eine gelbe, hieß es immer, wir wissen, wo sein Auto steht. Und ich war total verwirrt. Ich habe das überhaupt nicht. Ich dachte, das ist doch ein Foul, das kann man doch nicht feiern. Und wenn dann einer von der eigenen Mannschaft umgegrätscht wurde, dann und der Schiri was getan hat, dann war es wieder eine ganz furchtbare Entscheidung. Aber wenn jemand anderes umgegrätscht wurde, dann war es genau das Richtige. Und der musste ja auch gestoppt werden. Und ich war so verwirrt, weil ich dachte, wie kann man so als, vor allem auch, weil ich meinen Freund gar nicht so kannte, wie kann man so krass nur auf sich selbst fokussiert sein? Und das ist jetzt ein kulturelles Beispiel. Und ich finde es so beeindruckend, wie Jesus genau in diese Dynamik spricht. Und wie Paulus dann genau diese Dynamik versteht. Wie er versteht, es geht beim Christentum nicht um eine In-Group. Es geht nicht darum, eine schöne Dynamik innerhalb der Gemeinde zu entwickeln. Es geht um Gemeinschaft, ja. Darum geht's nicht. Es ist nicht das Problem, dass es keine Gemeinschaft gibt. Aber es geht um eine Gemeinschaft von Leuten, die verstanden haben, wir haben nichts zu bringen. Und es ist immer noch Platz für einen mehr, der nichts zu bringen hat. Es ist immer noch Platz für so viel mehr, die verstehen, dass sie nichts zu bringen haben. Und ich weiß nicht, wo du heute stehst. Hat ja niemand sich gemeldet, dass er das erste Mal da ist. Vielleicht bist du trotzdem nicht mit Jesus unterwegs. Und dann ist es genau richtig, dass du hier bist. Weil das hier keine Gemeinde sein soll, die sich als Clique versteht und die schöne Sonntage miteinander verbringt. Sondern wir sind hier, weil wir verstanden haben, wir haben nichts zu bringen. Wir haben vor Gott nichts zu bringen und wir hängen uns an Jesus und das ist unsere ganze Hoffnung. Und vielleicht denkst du, okay, aber ich habe doch das und das und das getan und wir würden gerne mit dir darüber ins Gespräch kommen, ob das stimmt, dass du nichts vor Gott zu bringen hast. Aber wir freuen uns, dass du da bist. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann freuen wir uns auch, dass du da bist. Wir freuen uns darüber, dass Menschen verstehen, wir haben nichts zu bringen. Wir sind nicht besser als irgendjemand anderes. Wir sind nicht besser als irgendjemand, dem wir auf der Straße begegnen, irgendjemand, dem wir an der Kasse begegnen, irgendjemand irgendwo. Vor Gott stehen wir alle gleich da und haben nichts zu bringen. Und alles, was wir tun, ist, wir klammern uns an Jesu Fußgelenk. Und hoffen und wissen, dass er sagen wird, dieses Anhängsel muss auch noch mit. Und es geht nicht nur darum, ein paar Brotkrumen zu bekommen. In der Erkenntnis, dass wir nichts zu bringen haben, liegt die Verheißung, dass wir von Gott alles bekommen. Mehr Gnade, als wir uns vorstellen können. Mehr Liebe, als wir uns vorstellen können. Ein Prediger aus Amerika mit dem Namen Tim Keller fasst das Evangelium immer mit einem großartigen Satz zusammen, mit dem ich gerne schließen will. Er sagt, das Evangelium sind zwei Sätze eigentlich. In uns selbst sind wir sündiger, als wir jemals gedacht hätten. In uns selbst können wir noch viel weniger bringen, als wir überhaupt nur vermutet hätten. In uns selbst sind wir sündiger, als wir jemals gedacht hätten, aber in Christus, im Vertrauen auf das, was er für uns getan hat, in Christus sind wir geliebter und angenommener und begnadigter, als wir jemals auch nur zu hoffen gewagt hätten. Amen.